Also ich habe mir das schon ein paar Mal gefragt. Wieso hat Jesus uns nicht in den Himmel geholt, als wir uns bekehrt haben? Weißt du, du gibst dein Leben Jesus, oder du erkennst, er ist Gottes Sohn, er hat für deine Sünde gezahlt, er hat dich frei gemacht am Kreuz, oder, und dann gibst du ihm dein Leben, sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, sei mein Retter, sei mein Erlöser, oder, und in dem Moment macht es, und du gehst in den Himmel. Da wird sich Jesus ziemlich viel Stress ersparen. Oder? Und mir zum Teil auch. Stell dir vor, du gibst dein Leben Jesus und im nächsten Moment, da bist du im Himmel. Auf goldenen Straßen unterwegs, im neuen Jerusalem, Gott ist dort und all die anderen, wo ihm nachfolgen und wo an ihn glauben, sind auch dort, weil die sind auch alle gerade herabbeamt worden, nachdem sie sich bekehrt haben. Und auf der Erde kein Stress. Weil so viel Problem hat man anschließend, wenn man Jesus nachfolgt, mit sich selber oder mit Gott und mit Dingen, die nicht so gehen, wie man sollte und all das. Und warum hat er das nicht gemacht? Hat mich mal beschäftigt. Und ich bin auf eine Antwort gekommen. Die in der Bibel gefunden. Weil Gott sich entschieden hat, dass er Menschen brauchen will, um hier auf dieser Erde sein Reich voranzubringen. Er hat sich entschieden, mit Menschen das zu machen und nicht allein selber. Das ist echt so, das findest du in der Bibel. So oder anders ausgedrückt, er will mit Menschen hier auf dieser Erde Menschen erreichen. Er will durch Menschen Veränderung bringen. Und er will mit Menschen Geschichte machen, bis er dann das Ende setzt und Ewigkeit kommt. Und in dem Zusammenhang sind mir so ein paar Begriffe gekommen, wo dann schnell mal bei uns Frommen so in den Köpfen durchgeistern. Was Gott von uns will, wir nennen es Frucht bringen, wir nennen es Berufung, Botschafter sein, ihm dienen hier auf dieser Erde, Menschen dienen, all das, oder? Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und in dem Zusammenhang, also ich erlebe dann auch immer wieder, wie das Leute stresst, oder so quasi, ich habe in meiner Karriere, ist ein blödes Wort, aber seit ich mit Menschen unterwegs bin, mit Gott zusammen, so sagen wir so, oder Pastor, irgendwas bin, habe ich immer wieder erlebt, dass Leute es extrem herausfordert, was ist meine Berufung? Was will Gott von mir? Und das ist immer so riesig. Und ich denke dann immer, hey, das kann es doch nicht sein, dass Gott, wie soll ich sagen, ein Geheimnis draus macht und es versteckt und sagt, such mal schön, so wie mein Hund, oder? Der jetzt ab und zu mal Sachen versteckt und dann sagt, such! Oder? Und dann schnüffelt sie durch den Garten durch, so bis sie die Wurst gefunden hat oder irgendwas. Gott macht es genau gleich mit Berufung und er sagt, ich habe es versteckt, such! Oder? Und dann schnüffelst du durch, gehst auf die Eye-Konferenz, ah, da findest du nicht. Dann gehst du zu dem einen und hast eine Seelsorge-Session 3 Stunden auch wieder nicht gefunden, oder? Wo ist auch der Knochen? Wo ist die Wurst, oder? Wo ist meine Berufung? So kommt es mir manchmal vor, dass das so eine riesige Sache ist und so geheimnisvoll und so versteckt. Und so viele Leute dann, weil sie ihren Knochen nicht finden, machen sie nichts. Weil sie den Knochen suchen wollen und dann finden ihre Berufung. Und mit uns, ich würd ganz gern mit euch gleich ein bisschen über den ganzen Aspekt von Berufung reden, wenn ihr mal zuhören wollt. Ihr könnt ruhig gehen, wenn ihr gedacht habt, das ist jetzt eigentlich Thema verfehlt. Ich bin gekommen, damit ich Befreiungsgebet erlebe und der redet über Berufung. Das hat doch mit dem nichts zu tun. Vielleicht mehr als denkst. Oder vielleicht erlebst du Befreiung auf dem Gebiet heute. Und in deinem Leben kommt das ein oder andere mit dazu. Berufung. Was ist eigentlich Berufung? Kommt in der Bibel öfter vor. Ich habe mir heute Morgen extra hergeguckt, noch einmal geschaut, wie oft das Berufung in meiner Lutherbibel vorkommt. 9 Mal. Berufen kommt über 60 Mal vor. Alles im Neuen Testament. Und dann habe ich noch was Interessantes festgestellt, dass Berufung extrem viel mit Beruf zu tun hat. Beruf kennst du, oder? Auch wenn man ihn reit noch nicht schafft. Kennst du Beruf, oder? Das ist unser Bütz, oder? Auf den Bügel gehen oder so. Das ist Beruf. Hast du aber gewusst, dass der Begriff Beruf in Verbindung steht mit Berufung? Und dass der, der das Ganze erfunden hat, der Martin Luther ist. Der hat nämlich den Begriff Beruf erfunden. Beziehungsweise er hat ihn in die Welt hineingebracht und hat ihn in engste Verbindung gesetzt mit was, wo in der Bibel steht, wo wir dann später noch miteinander lesen werden. An der Zeit, als Martin Luther gelebt hat, das war so ausgehendes Mittelalter, so, oder, wo der gelebt hat, dort war folgende Situation, da hat es sogenannte Stände gegeben. Sagt euch das was? Stände? Also quasi, da hat es der Adel gegeben, dann hat es Adel, Klerus, das waren alle Kirchenfreaks, also Pfarrer, Mönche und was auch immer, oder Adel, Klerus und der Rest. Wenn so was. Das ist dann noch ein bisschen aufgesplittet worden so. Es hat dann verschiedene, Zünfte gegeben. Sagt euch das was, Zünfte? Das war, heute würde man sagen, wie würde man heute sagen? Berufsverbände. Da hat es Zünftige von der Gerber und Zünfte von der Schneider und Zünfte von der Metzger und was weiß ich was alles. Und das Verrückte war, dort wo du hineingeboren warst, dort bist du auch gestorben drin. Wenn du ein Adeliger warst, dann bist du als Adeliger durchs Leben gegangen. Das warst immer. Du hast nicht irgendwann einmal Konkurs anmelden müssen als Adeliger. Oder und bist dann zurückversetzt worden als Bürzer oder so. Du warst immer Adeliger. Wenn du zum Klerus gehört hast, das war damals einfach auf Lebenszeiten, wenn die gestorben sind, war fertig, weil die aber sicher nicht, die katholische Kirche hat man ja nicht, Mönche heiraten ja nicht, oder Nonnen auch nicht, und Priester auch nicht. Von daher war das eine einmalige Sache, hat sie nicht vererbt in dem Sinn. Beziehungsweise, wenn sich's vererbt hat, hat man es nicht erzählt. Ja. So. Das wäre dann peinlich gewesen. Genau. Wenn du als Bürger oder als Arbeiter, als Bauer oder irgendwas da am dritten Stand geboren warst, dann bist du es geblieben und deine Kinder auch. Also quasi ein Metzger, seine Kinder sind auch wieder Metzger geworden. Da hat es kein Eck, da hat es keine Karriereleiter gegeben. Einfach keine. Du warst, wo du hineingeboren worden bist. Und der Luther ist dann gekommen und hat gesagt, Gott hat dem Menschen Berufung gegeben. Und dort, wo wir stehen, hat uns Gott hineinberufen. Und ich komme dann später noch auf eine Stelle aus der Bibel, wo wir das sehen können. Und der Luther hat dann gesagt, es ist wichtig, dass wir unseren Beruf, dort wo wir hineingestellt worden sind, dass wir das von Gott her nehmen und auch mit Gott ausfüllen. Und so hat der Luther den Begriff Beruf geprägt. Bis heute brauchen wir den Begriff. Aber wir verstehen nicht, wo er herkommt. Und was eigentlich der Gedanke dahinter ist, und das tun wir dann später noch ein bisschen mehr ausführen. Ja? Berufung, habe ich gesagt, kommt im Neuen Testament 9-mal vor. Und ich würde ganz gern 7 von den 9 Stellen mit euch zusammen durchgehen. Seid ihr parat? Helft ihr mit, ich brauche euch nämlich. Ich würde jetzt gerne ein paar Jobs verteilen. Und wenn es geht, wenn es irgend geht, also quasi, ich sage jetzt ein paar Bildstellen, frage, wer wird es nachschlagen und dann vorlesen. Die meisten haben jetzt ja ihre Handybibel dabei, gell? Schaut doch einmal, dass ihr nicht Hoffnung für alle habt. Wenn es geht, sucht eine Lutherbibel, eine Elberfelder Bibel, eine, wo so ein bisschen eine genauere Übersetzung vom Text ist. Sonst haben wir ein bisschen Knusch. Seid ihr bereit? Ich brauche jemanden, der Römer 11, Vers 29 liest, habe ich gebongt. 1. Korinther 7, Vers 20, nee, 1. Korinther 1, Vers 26, 1. Korinther 1, Vers 26, wer liest das? Hab dich. Hey, sorry, wenn ich zum Teil euer Namen nicht gerade weiß, so aus der Kanone geschossen. Es ist nicht, weil ich das nicht will oder so, sondern weil ich langsam ins Rentenalter mich vorwärts begebe. Das ist nicht mehr ganz so einfach zum Teil. 1. Korinther 7, Vers 20, jemand? 1. Korinther, ja, Miriam. Epheser 4, 1 bis 4. Da kommt es zweimal vor übrigens. Epheser 4, 1 bis 4, wer liest das? Ueli, Epheser 4, 1 bis 4. Dann habe ich hier Philipper 3, Vers 14. Genau. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. 2. Thessalonicher 1, Vers 11 habe ich dich. Dann habe ich noch eine letzte, 2. Petrus 1, Vers 10. Wer macht das? 2. Petrus 1, Vers 10. Einen brauche ich noch. Jawohl, mein Götti-Bub. Dann fangen wir mal an mit dem Römer. Römer 11. Kann das mal jemand vorlesen? Berufung, Thema Berufung. Lasst uns mal zuhören, was der Paulus dort schreibt. Römer 11, 29. Sag's noch einmal. Merci vielmal. Das ist ein Text, da redet der Paulus über die Frage, was ist eigentlich mit Israel? Nachdem es jetzt Gemeinde gibt. Was ist mit Israel? Und Gott sagt, wenn er eine Berufung ausgesprochen hat, Paulus schreibt, wenn er eine Berufung ausgesprochen hat, Gott, dann nimmt er die nicht zurück. So quasi, er meint es so. Wenn er Leute für einen Job vorgesehen hat, wenn er was mit Leuten vorhat, dann nimmt er das nicht zurück, egal was die da verbocken zum Teil. Weil Israel war ja nicht immer gerade toll unterwegs, oder? Aber Gott steht zu dem, was er berufen hat. Nächster Text, 1. Korinther 1, 26. Merci vielmal. Dort geht es darum, das sind Leute, die sind Jesus nachgefolgt und waren zum Teil nicht ganz so toll im Leben stehen. Keine Reiche, keine Intellektuelle, keine Einflussreiche. Oh, sorry. Keine Einflussreiche. Das ist jetzt aufgenommen, meine Nerven. Kann man schneiden. Ja! Keine Einflussreiche, ja, sondern irgendwelche Leute. Aber sie haben alle eins. Sie haben alle eins, sie sind Berufe. Was heißt das? Kommen wir später noch darauf ein klein bisschen ausführlicher. Sie sind berufen in dem Sinn, dass Gott gesagt hat, ich hätte dich gerne in meiner Familie. Und sie sind darauf eingegangen und deswegen sind sie dabei. Das ist das Zweite, was man mit Berufung sagen kann, neben dem, dass Gott Jobs austeilt, dass er sagt, ich hätte dich gern bei mir. Berufung hat auch mit dem zu tun, dass dir Gott sagt, ich hätte dich gern bei mir. Komm, sei bei mir. Und wenn wir dann darauf eingehen und sagen, ja, ich wollte bei dir sein, Gott. Dann sind wir Berufene. Hast du das verstanden? Er beruft und sagt, komm doch zu mir. Wartest mit der Bibel, wenn du darauf eingehst, dann bist du ein Berufener. Darüber redet er hier. Egal, wo du herkommst übrigens, musst nicht unbedingt reich sein und adlig und so, egal, wo du herkommst, wenn du auf das eingehst, wo Gott beruft sagt und dir einlädt, dann bist du dabei. Nächster Text, 1. Korinther 7, Vers 20, das hat der Luther damals sehr stark beschäftigt, der Text. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Und dann geht es weiter im Text. Wenn du als Sklave berufen worden bist, bleib Sklave. Wenn du als, was weiß ich, als Freier berufen worden bist, bleib frei und so weiter und so fort. Da geht es um Stellung im Leben. Und was der Paulus dort schreibt, ist, Leute, es geht nicht vordergründig darum, dass du im Leben vorwärts kommst, sondern mit Gott. Es ist jetzt nicht das Wichtigste, wenn du dein Leben Gott gehst, dass du frei wirst als Sklave. Es ist nicht das Wichtigste, dass du reich wirst, sondern dass du bei Gott bist. Egal in welcher sogenannten Berufung du drinstehst, was das Leben letztendlich zuteilt hat, wenn du so willst. Bemühe dich nicht als erstes darum, deine soziale Stellung zu verändern, sondern mit Gott unterwegs zu sein. Und mit ihm zusammen, dort wo du bist, was Gescheites zu machen. Alles klar? Haben wir das? Nächstes. Epheser 4, 1 bis 4. Merci vielmals. Hier geht's drum, wieder deine Zugehörigkeit. Du gehörst zur Familie Gottes und du bist nicht allein unterwegs. Und deswegen ist es wichtig, dass du im Unterwegs sei mit denen, wo auch berufen sind, dass du als dort zugehörig fühlst. Oder anders gesagt, deiner Berufung würdig lebst erst dann richtig, wenn mit anderen zusammen, die auch berufen sind, unterwegs bist und Liebe das miteinander prägt. Wow, spannend. Weiters, Philipper 4,13. Hat es jemand? Philipper 4, Vers 13. Oh, das stimmt sogar, ja. Danke. 3,14 stimmt. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Dort geht es darum, was passiert nach unserem Tod. Das hat auch was mit Berufung zu tun, weil dort werden wir bei Gott sein, in Ewigkeit. Das gehört zur Berufung auch mit dazu. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Merci vielmals. Das ist ein Gebet, wo der Paulus da niederschreibt und er sagt, er betet zu Gott, dass Gott den Gläubigen helfen soll, dass sie ihre Berufung gemäß würdig leben und ihre Aufgaben erfüllen. Also quasi zur Berufung, die wir gekriegt haben, nämlich zu Gott zu gehören, gehört auch was dazu, nämlich so zu leben, wie Gott ist. Dass seine Art zu unserer wird. Und der Paulus betet hier, weil er nämlich weiß, dass wir das alleine können. Oder später beten wir ja auch. Weil manche Sachen können wir alleine nicht. Der Mann, den ich euch gerade vorhin anonym vorgestellt habe, der hat alleine nicht aus der Sucht raus können. Er hat aber wollen. Und Gott hat ihm geholfen. Damit er seiner Berufung entsprechend sein Leben führen kann. Was ist seine Berufung? Ein Kind Gottes sein. Der letzte Text noch, 2. Petrus 1, Vers 10. Merci vielmal. Neben der Tatsache, dass Gott uns hilft, dass wir unsere Berufung entsprechend leben können, indem er uns Freiheit gibt, sind auch wir gefordert als Menschen, dass wir uns darum bemühen, unseren Teil dazu beizutragen, dass wir unsere Berufung entsprechend leben. Was heißt eigentlich meine Berufung festmachen? Mir ist ein Bild gekommen. Ich gebe die Antwort selber. Mir ist ein Bild gekommen. Stell dir mal vor, du hast ein Segelschiff geschenkt gekriegt. Hast du eins? Hast du es im Kopf? Ich habe jetzt vor kurzem war an der Ferie da irgendwo im Meer, habe ich Segelschiffe gesehen und Wind habe ich auch miterlebt und zwar heftig. Meine Güte, kannst du Wind. Wenn du im Meer hockst, am Sandstrand, wirst du sandgestrahlt. Ich bin brutal sauber geworden, oder? Ja, so windig war das dort. Item, du hast ein Segelschiff geschenkt gekriegt, oder? Was musst du machen, damit dir dein Segelschiff nicht verloren geht, wenn du Landgang hast? Du musst es anbinden. Was gibt es ein anderes Wort für anbinden? Festmachen, oder? Die nennen es, glaube ich, sogar so bei an der Seefahrt. Ich muss mein Schiff festmachen. Ja, dass es nicht weggetrieben wird. Und so ist es auch bei uns, oder? Das, was uns Gott geschenkt hat, unsere Gotteskindschaft, dass wir wissen, wer wir sind, da besteht die Gefahr, dass es uns weggetrieben wird. Dass es uns davor schwimmt, durchs Leben hier, durch alles, was da umgeht auf dieser Welt. Und darum geht es darum, dass wir schauen, dass unser Boot angebunden wird, dass uns das keiner nimmt. Dass nicht Lebensumstände das Ganze wegbläst. Ich habe mir aber witzige Sache erlebt. Also es war tragikomisch eigentlich am Meer. Wir waren auf Sardinien. Und da ist echt massiver Wind vom Land ausgekommen. Also vom Land ins Meer rein. Und am Strand so, haben sie da unter anderem Schirme gehabt. Die sind geflogen, ein bisschen alle. In alle Richtungen. Und es hat jemand da so wisst ihr, die moderne Luftmatratze, wo man so einmal, zweimal so, wie heißt das Zeugs? Meine Frau sagt so Plastiklippen, wo man dann drauf liegen kann. Oh ja, das kann man auch falsch verstehen. Wisst ihr, was ich meine? So ein Teil, das habe ich auch da am Strand gehabt. Und da ist so eine richtige, gewaltige Böe gekommen und hat das Teil aufs Meer rausgeblasen. Die haben das nicht mehr gekriegt. Das ist zulügen können, wie das Ganze am Horizont irgendwann mal verschwunden ist. Ich habe dann auf der Landkarte geschaut, wenn der Wind weiter so bläst, wo es landet, und bin auf Sizilien gekommen. Also wenn du demnächst in Sizilien Urlaub machst und dort so ein blaues Teil ankommt, dann kam das von Sardinien. Ja, die haben das Ding nicht festgemacht. Und es ist weggeblasen worden und sie haben es nicht mehr holen können. Einfach nicht. Das ist auch was, wo der Petrus da schreibt, es ist ein Stück weit auch unsere Verantwortung zu schauen, dass das, was uns Gott gegeben hat, dass uns das nicht genommen wird. Das gehört auch zur Berufung dazu, dass wir schauen, dass wir die festmachen. Jetzt lasst uns mal das alles zusammenfassen. Nein, noch nicht. Ich habe noch ein bisschen weiter geschaut, weitere Begriffe in der Bibel gesucht, nämlich berufen. Berufen. Alles, was damit in Verbindung steht, findest du fast 70 Mal in dem Zusammenhang. Und ich habe festgestellt, dass das erste Mal, wo das vorkommt, kommt in 2. Mose 31, Vers 2 vor. Vielleicht kannst du das mal kurz da an die Wand werfen. 2. Mose 31, Vers 2. 2. Mose 31, Vers 2. Dort geht es um einen, der heißt Bezalel. Schon mal gehört von dem? Wer hat schon mal gehört von Bezalel? Ist nicht gerade so unbedingt bekannt, oder? Niemand. Seht ihr es richtig? Echt niemand? Wer hat noch nie was gehört von dem? Einfach der Gegentest. So quasi, ob ihr mir noch zuhört oder schon abgehängt habt. Also, keiner hat gehört von dem. Das ist ein brutal wichtiger Mann. Er und sein Kollege Oholiab, die haben die Stiftshütte gebaut. Der Mose hat von Gott einen Plan gezeigt gekriegt, wie er das gerne will. Und ich kann mir vorstellen, dass der Mose oben auf dem Berg, da am Berg Sinai gesessen ist, als ihm Gott gezeigt hat, wie er das gerne will. Vielleicht hat er ihm so ein Modell gezeigt. Dann hat der Mose, vielleicht war er da gesessen und gedacht, oh Gott, ich bin Schafhirte gewesen die letzten 40 Jahre. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Und dann hat Gott ihm gesagt, Mose, kein Stress. Ich habe da unten bei deinen Leuten, ich habe 2 Leute berufen. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Juda. Der kennt sogar seine Familie zusammenhängen. Gott da, oben, auf dem Berg. Er hat gesagt, ich habe den berufen und habe ihn auch, das steht jetzt hier nicht mehr, im Zusammenhang steht es dann, ich habe ihn ausgerüstet mit Heiligem Geist. Das war einer von den wenigen, wo der Heilige Geist empfangen hat im Alten Testament, um die Stiftshütte zu bauen. Genauso, wie Gott zu Mose gezeigt hat. Da kommt das erste Mal Berufung vor. Und man kann dort, oder berufen vor, und man kann dort Folgendes sehen. Es ist ein Job, wo Gott jemand innerruft. Wo er sagt, dich habe ich für das vorgesehen. Und das Interessante ist, für den Job kriegt er auch noch eine Begabung mit auf den Weg. Das ist unwichtig, das ist nicht erst Neues Testament, dass das passiert. Das hat Gott schon im Alten Testament gemacht. Und zwar nicht nur einmal. Aber der Bezalel ist der Erste, wo das Wort vorkommt. Eine Aufgabe und auch eine Begabung dazu. Was weiteres, was noch mit Berufen zu tun kommt, ist, dass man Leute in Versammlungen ausgewählt hat, man hat sie berufen, um für irgendwas zu tun. Oder Apostelgeschichte 13, dort sind die dabei, sie feiern Gottesdienst, heißt dort, und auf einmal redet der Heilige Geist. Mittel in der Versammlung, in dem Gottesdienst, wo die Leiter dort feiern, und sagt, sondert mir aus Saulus und Barnabas für das Werk, für das ich sie berufen habe, sagt der Heilige Geist dort. Und so hat eigentlich das begonnen, was man Weltmission nennt. Durch das. Da ist auch der Begriff berufen, also quasi, ich habe Leute ausgewählt, hat sie beim Namen genannt, und ich habe was mit ihnen vor. Und für das möchte ich jetzt gern, dass ihr die mit meinem Wort freisetzt. Dass ihr sie nicht mehr hier braucht, sondern dass ihr sie ja, frei macht, aussendet, gehen lasst, damit sie das machen können, was ich mit ihnen vorhab. So, alles klar? Jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen. Berufung nach all dem, was wir jetzt gesehen haben. Jetzt denkst du vielleicht, was hat jetzt das mit mir jetzt zu kommen noch? Wir kommen noch drauf, ich tue es runter auf dich. Eins nach dem anderen. Erst das große Bild, dann werden wir kleiner und letztendlich kommt es in dein Leben in ein WhatsApp. Berufung hat 2 Schwerpunkte. Das musst du merken. 2 Schwerpunkte. Das erste ist, du bist berufen, zur Familie Gottes zu gehören. Das ist eine Entscheidung, die Gott gefällt hat. Er hat gesagt, ich will, dass Menschen bei mir sind. Das ist eine Berufung. Er hat sich so festgelegt und er sagt den Leuten, kommt zu mir, seid dabei. Okay? Wenn wir die Berufung hören, dann sind wir herausgefordert, darauf zu reagieren. Ich würde sagen, fast alle hier in dem Raum haben positiv darauf reagiert. Ihr habt euch in dem Moment bekehrt, richtig? Bekehrung heißt, dass du dein Denken änderst, dass du dein Leben Gott anvertraust und dass du ihm nachfolgst, stimmt's? In dem Moment hast du die Berufung angenommen. Du hast die Einladung quasi angenommen, jetzt bist du dabei. Und Gott ändert seine Berufungen nie. Das heißt, Gott kommt nicht irgendwann eines Tages und sagt, ja, die hat mir zu viel Körpergeruch. Die lade ich wieder aus. Oder der redet immer so blöd daher. Mit dem macht es keinen Spaß. Den lade ich auch wieder aus. Das macht Gott nicht. In der Bibel kannst du das nachlesen. Gott lädt niemand wieder aus. Aber, wir haben das ja schon vorhin mit dem Segelschiff, wisst ihr noch, Segelschiff? Oder die Lippe, wisst ihr, die Plastiklippe? Als Beispiel. Wir können so dumm sein, dass wir das Ding, was wir geschenkt kriegt haben, nicht festbinden. Dass wir es nicht festmachen. Und dann kann es vorkommen, dass das Leben uns das wegbläst. Und wir irgendwann einmal zum Schluss kommen, das wollte ich doch gar nicht. So ein Quatsch. Hast du das verstanden? Ist das auch okay? Weil ich erlebe das immer wieder bei den Frommen, die werden zum Teil gelehrt, du musst aufpassen. Weil irgendwann einmal kickt dich Gott vielleicht raus. Gott kickt dich nicht raus. Aber du kannst dich rauskicken. Hast du das? Gut. Das Erste. Berufen heißt, du bist eingeladen, zur Familie Gottes dazuzugehören. Das Erste. Wenn du fragst, was hat Gott mit mir vor? Was ist meine Berufung von Gott? Dann sage ich dir, das Erste ist, dass du Kind Gottes bist. Dass du seiner Familie dazugehörst. Das ist das Erste, was Gott will. Und dass du schaust, dass du dabei bleibst. Das ist deine Berufung. Punkt 1. Punkt 2, das zweite Wichtige. Wir sind bestimmt für eine Aufgabe hier in dem Leben. Das ist das Zweite, was Berufung von Gott her ausmacht. Gott hat eine Aufgabe für uns. Könnt ihr euch noch an den Bezalel erinnern? Für den hat Gott eine Aufgabe gehabt. Und das Interessante ist, er hat ihn auch begabt dafür. Es gibt so viele andere, der Saulus und der Barnabas sind noch erwähnt worden, gerade vorhin, die haben auch eine Aufgabe gehabt. Und auch für die hat Gott Begabung mitgegeben. Und auch wir haben eine Berufung hier in dieser Welt. Du auch. Du auch. Und jetzt, da beginnt meistens bei der Frommen der Stress. Weißt du, ich denke dann sofort an Bill Johnson und denke, oh je, so kann ich nie werden. Oder sie denken an, wir bringen noch Heidi Baker, sagt euch das was? Für Frauen, das kann ich nie. Wie soll ich das? Wie geht das? Und. Und man denkt so weit hergeholt. Und ich glaube, das ist nicht das, was Gott im Sinn hat, wenn er in der Bibel darüber redet, dass er uns berufen hat für Aufgaben. Weil die Aufgaben, für die er uns berufen hat, die sind maßgeschneidert. Die sind maßgeschneidert. Jetzt ist es wichtig, oder? Wenn du mit Gott auf eine Reise gehst, nennen wir es mal eine Reise, die Berufungsgeschichte, dann musst du nicht wissen, wo die Reise endet. Sag's noch einmal. Wenn du mit Gott auf eine Reise gehst, dann musst du nicht wissen, wo die Reise endet. Und das stresst viele Fromme, wenn es darum geht, was ist meine Berufung. Die wollen wissen, wo endet meine Reise. Wo werde ich dann letztendlich sein? Und dann denken sie rückwärts. Von dem, wo sie letztendlich sein sollten, rückwärts zu dem, wo sie jetzt sind. Gott macht es nicht so. Hast du das? Das ist der Knusch von vielen Leuten. Und deswegen machen sie oft nichts, weil es nichts damit zu tun hat, mit dem, wo sie sich vorstellen, wo sie her sollten. Das geht aber nicht so. Wie geht's denn sonst? Kommen wir später noch drauf zurück. Palz mal im Hinterkopf. Ist gut? So bleibst du ein bisschen gewundrig. Also, das Erste ist, berufen zur Familie Gottes. Zweitens, berufen für eine Aufgabe. Die Bibel braucht für den Begriff Aufgabe auch den Begriff, wir sind Botschafter. Botschafter an der Stelle von Jesus. Botschafter heißt eigentlich auch Gesandte. Wir sind Gesandte mit einer Botschaft. Wir haben den Leuten was zu geben. Wir haben ihnen was zu bringen. Das finde ich in 2. Korinther 5, Vers 20, für die, die es nachschlagen wollen. 2. Korinther 5, Vers 20. Ja, was haben wir denn den Leuten zu geben? Unsere Geschichte mit Jesus. Die Bibel nennt das Zeuge sein. Ich habe immer wieder, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich damit Stress gehabt, zu evangelisieren. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Mit anderen Menschen über Jesus zu reden. Und ich habe immer wieder das in die Richtung auch gelehrt gekriegt zum Teil, dass es darum geht, den Leuten zu zeigen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Also mit anderen Worten eigentlich, sie zum Glauben zu überreden. So viel Argument bringen, bis ich kein Gegenargument mehr habe und dann irgendwann mal sich bekehren, vielleicht hoffentlich. Oder nur deswegen, damit ich Ruhe gebe. Oder? So quasi Diskussionen führen. Auf alle möglichen Fragen Antwort haben, weil die können dann mir gestellt werden oder irgendwas. Kennst du so? Nicht? Wer kennt's? Oder auch einige. Bin ich froh. Seid ihr ähnlich wie ich. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist aber nicht das, was ich in der Bibel finde. In der Bibel geht es letztendlich nur darum, dass wir Zeuge sind. Dass wir erzählen, was wir selber erlebt haben. Ich glaube, das kann doch jeder. Also quasi, warum hast du dich bekehrt? Das hat ja einen Grund, oder? Stimmt's? Hast du nicht morgens mal aufgewacht und gedacht, ich bekehre mich heute? Ja, warum nicht? Es hat einen Grund, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Es hat einen Grund, warum du ihm nachfolgst. Und es hat einen Grund, warum du immer noch dabei bist. Dass du deine Berufung festmachst. Dein Boot am Strick hältst. Hat ja einen Grund. Und das nennt man Zeugnis geben, wenn man über den Grund redet. Mit Leuten über das redet, warum das man fromm war ist und an den Jesus glaubt. Du musst ihnen nicht erklären, warum das Jesus der einzige Gott ist und. Da kommen sie dann einmal selber drauf. Das wird ihnen der Heilige Geist zeigen. Ganz sicher. Oder wenn sie die Bibel lesen, merken sie es. Es geht nur darum, dass du teilst, was Jesus mit dir gemacht hat. Das nennt man Zeugnis ablegen. Das ist schon mal ein Teil von der Aufgabe, wenn wir Botschafter sind, dass wir Zeugnis ablegen, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie in unserem Leben sehen können, warum das mit dem Jesus nachfolgen. Und deine Story kann dir niemand nehmen. Niemand ist einzigartig. Man kann sagen, wenn es für dich stimmt, ist schön. Für mich stimmt es nicht. Das ist dann die Entscheidung von den Leuten. Aber von dir her ist es so erlebt. Und so kannst du erzählen. Das Zweite, was dort dazu gehört, zu dem zweiten großen wichtigen Teil, dass wir bestimmt sind für eine Aufgabe, ist, dass wir dienen. Dienen mit der empfangenen Gabe. 1. Petrus 4, Vers 10 heißt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Also ein zweiter wichtiger Teil, beim zweiten Teil, neben dem, dass wir erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, ist, dass wir dienen. Dass wir einander helfen. Ich habe es mal so zusammengefasst, Gutes tun im Auftrag von Jesus. Okay? Gutes tun im Auftrag von Jesus. Und dort hat der Luther einen Begriff mitgeprägt, den hat es vorher schon gegeben, aber er hat wieder zwei Begriffe hat er geprägt. Nämlich Vocatio interna und Vocatio externa. Lateinisch. Das heißt, wir haben eine innere Berufung und eine äußere Berufung. Unsere innere Berufung, das ist das, wer wir sind in den Augen von Gott, nämlich wir gehören zu seiner Familie dazu. Und als seine Familienmitglieder leben wir auch unsere Botschafter sei aus. Ja? Wir erzählen den anderen Leuten, was wir erlebt haben. Wir dienen ihnen auch mit ihnen Gutes. Das ist unsere innere Berufung. Die hat jeder, immer. Und dann gibt es unsere äußere Berufung, die haben wir auch, nämlich dort, wo wir im Leben stehen. Wenn du klug bist, den Gymnasium gemacht hast und anschließend Wirtschaft studiert hast, 5 Jahre, und jetzt irgendeine Kaderposition hast irgendwo, dann ist das deine äußere Berufung. Wenn du handwerklich begabt bist, Schreiner war bist, tolle Möbel machst, dann ist das deine Berufung. Wenn du gern Menschen hilfst Und aus dem Beweggrund aus Kranken, ich sage mir jetzt gar nicht mehr Krankenschwester, man sagt Fachfrau Betreuung, gell? Wie, was? Pflegefach, was machen Männer? Sind die auch Fachfrau? Pflegefachmann, alles klar. Oder? Dann, wenn du das gern hast, wenn das auf dem Herzen ist, dann ist das deine äußere Berufung. Damals, als der Luther über das geredet hat, haben die Leute keine Wahlmöglichkeiten gehabt. Sie haben es geerbt von ihrer Familie. Wisst ihr noch? Heute haben wir Wahlmöglichkeit. Und das überfordert Leute zum Teil. Sie denken, ich muss es von Gott gezeigt kriegen, was ich für einen Beruf lernen soll. Und darf ich dir was sagen? Bist du bereit für was? In der Regel redet Gott nicht, ich sage in der Regel, nicht immer, in der Regel redet Gott nicht mit Leuten, was sie lernen sollen für einen Beruf. Er sagt ihnen, mach, was du gern machst, wenn's kannst. Mach, was du gern machst, wenn's kannst. Und wenn's nicht kannst, vielleicht helfe dir, dass du's kannst. Hast du schon mal an das noch gedacht? Unsere Welt lässt es heute zu. Damals nicht. Heute schon. Und deswegen komm nicht mit dem Gedanken, oh Gott, was soll ich für einen Beruf machen? Sondern mach, was du gern machst. Ich brauche gern folgenden Begriff. Als Autor. Weil Leute suchen immer auch Führung von Gott. Ja, dass Gott mich führt und dass er mich leitet, oder? Das würdest du wahrscheinlich auch gern haben. Gell? Oder nicht? Doch auch. Dann sage ich, ein Auto kann man nur steuern, wenn es rollt. Stimmt, oder? Also, nein, stimmt nicht. Ich weiß noch, wir waren früher, wie ich klein war, war ich öfter bei meiner Tante zu Besuch. Und das ist schon lang her. Und damals, die haben in ihrem Garten eine BMW Isetta stehen gehabt. Ich weiß, das weiß wahrscheinlich, das weiß niemand mehr von euch, was das ist. Das ist ein antikes Smart. Es ist so ein Auto, das hat eine Sitzreihe gehabt. Wenn du mal eingestiegen bist durch die Windschutzscheibe, hast du vorne so eine Tür aufgemacht, oder? Und dann ist das Steuerrad auf die Seite gegangen, dann hast du herhocken können, hast du einen Zug gemacht, dann hast du Steuerrad vor der Car und hinter dir war der Motor Isetta, BMW Isetta. Das ist nicht mehr gelaufen, aber wir sind da drin und haben gespielt. Autofahren. Brrr, und so. Wir steuern wie verrückt. Also man kann schon steuern, nur du kommst nicht nachher. Du kannst keinen Richtungswechsel vornehmen. Das Auto ist immer dann im Garten gestanden und in dem Baum. Es hat sich nichts verändert dran. Damit man das Auto steuern kann, dass es Richtungswechsel hat, muss es rollen. Und damit Gott in deinem Leben lenkend eingreifen kann, muss dein Leben rollen. Du musst was machen. Und dort stelle ich immer wieder fest, dass Leute Stress haben, weil sie denken, ich wollte aber nichts falsch machen. Und das ist dumm. Weil es geht nicht darum, dass du nichts falsch machst. Es geht darum, dass du was machst. Das ist jetzt, glaube ich, auch gekommen. Das erlebe ich immer wieder, dass Leute im Reich Gottes sich nicht vorwärts bewegen, weil sie Angst haben, am falschen Ort zu sein. Weil sie Angst haben, dass sie Fehler machen, dass sie es verbocken in dem Ding, wo sie da reingehen. Und darum geht's nicht. Wisst ihr, Jesus hat einmal das Gleichnis gebraucht vom Himmelreich. Er hat gesagt, da hat's ein reicher Mann, so ein Chef da, der ist außer Landes gezogen und hat seinen einen Knechte gesagt, ich gehe jetzt, verwaltet meinen Besitz. Und dann hat er unterschiedliche Geldmengen den Leuten gegeben. Am einen hat er 5 Talente gegeben, am anderen 2 und am anderen 1. Die Story kennt ihr, Matthäus 25, könnt ihr das nachlesen. Und dann hat er ihnen gesagt, handelt, bis ich wiederkomme, macht was damit. Und dann ist er nach einer Weile wieder zurückgekommen und hat gefragt, hey Gieler, was ist passiert, was habt ihr gemacht? Und dann ist der eine gekommen mit 5 und hat gesagt, ich habe noch 5 dazu erworben. Er sagt, so cool, das freut mich ganz fest, du bist ein super toller Knecht. Der andere gekommen, der 2 anvertraut gekriegt hat, hat 2 weitere dazu gewonnen. Dem hat das alle Gleiche gesagt. Dann kam der mit einem und hat gesagt, ich habe gewusst, dass du ein strenger Herr bist und dass du erntest, was du nie gesehen hast. Ich habe Angst gehabt und ich hab Schiss gehabt, dass ich es verliere. Und deswegen habe ich es vergraben. Hier hast du es wieder. Ich habe gut drauf aufgepasst. Er hat kein gutes Urteil gekriegt. Es geht Jesus, es geht Gott nicht darum, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir was machen. Wenn wir aus Angst nichts machen, so wie der da und das Zeugs vergraben, das ist der Fehler. Ein Auto muss rollen, dass man es steuern kann. Ich habe mal in der Bibel gelesen, den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen, steht in den Sprüchen drin. Sag's nochmal, den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Wenn du was machst, wo du denkst, da wird's Freude dran, und vielleicht ist es sogar gut in Gottes Augen, dann mach doch mal. Und wenn es nicht gut ist, wenn Gott was anderes für dich vorgesehen hat, dann kann er steuern, weil der Auto rollt. Klar? So, okay. Was heißt das jetzt für uns? Für dich? Und für mich, jetzt komme ich mehr auf dich zu, siehst du jetzt. Was heißt das für dich? Punkt 1. Ich bin eingeladen, dazu zu gehören. Das ist meine erste Berufung, die ich habe. Ich bin eingeladen, dazu zu gehören. Das hat mit Glauben zu tun, Bekehrung, Kind Gottes sei Himmel, das hat uns Gott geschenkt, er hat uns berufen. Und wir sind eingeladen und wir haben alle Ja gesagt, darum sind wir dabei. Das wird Gott nie ändern. Seine Berufung steht fest. Wir können weglaufen, wenn wir wollen, aber er läuft nicht von uns weg. Okay? Das Erste, nimm das. Weil ich erlebe immer wieder auch, dass Leute kommen mit der Sorge, ja, und wenn es dann vielleicht gleich mal in den Himmel langt. Ja, wenn dann Gott vielleicht doch mich wieder auslädt, macht er nicht. Seine Berufungen gereuen ihn nicht. Du bist eingeladen und das gilt. Du kannst weglaufen, aber das kannst du entscheiden. Du wirst nicht irgendwann morgens aufwachen und denken, heute habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist eine Geschichte. Du musst schauen, dass dein Boot festgemacht ist. Was weiter? Was heißt es für uns? Zweitens, ich habe eine Aufgabe. Jeder von uns, wir haben eine Aufgabe. Gott will mit uns hier was machen. Und es ist kein Verdammungsurteil. Oh Gott, ich habe eine Aufgabe. Jetzt habe ich gedacht, ich kann Ferien machen, jetzt habe ich eine Aufgabe. Oder? Wir dürfen Partner sein von Gott. Du musst das aus dieser Optik betrachten. Paulus hat mal gesagt, wir sind Mitarbeiter von Gott. Gott hat sich entschieden, mit uns zusammen die Welt zu segnen. Mit dir und mit mir. Das ist eine Ehre. Das ist keine Last, das ist eine Ehre. Ich bin eingeladen, dazu zu gehören, das eine. Das zweite ist, ich habe eine Aufgabe, ich darf wirklich Menschen segnen. Wie? Dreiteilig. Ich habe drei Sachen. Die gelten für uns alle. Können wir machen, immer, liegen wir nie falsch. Das eine ist, Leute einladen. Ja, damit man berufener wird, kriegt man Einladung. Hey, komm, sei doch auch dabei. Kannst du zu Gottes Familie gehören? Das kann man durch Zeugnis geben, indem man den Leuten erzählt, was man selber erlebt hat. Das können wir alle. Das zweite ist, den Himmel repräsentieren. Hui, das ist ein großes Wort, oder? Den Himmel repräsentieren. Was ist denn das? Wie geht denn das? Nicht den Leuten zeigen, wo sie falsch liegen und wo Gott sie demnächst verurteilt. Das repräsentiert den Himmel nicht. Sondern die Werte des Himmels leben, dort wo du bist. Menschen lieben. Gut reden. Ein sicherer Ort sei. Sicherer Ort, das brauche ich gerne den Begriff, dass Menschen, wenn sie zu dir kommen, nicht irgendwann einmal ein Messer im Rücken haben, komischerweise. Ha, jetzt ist mir das Messer ausgerutscht. Verbal oder sonst irgendwas, dass man nicht Leute ausnutzen, dass man sie nicht benutzen für unsere eigenen Ziele und so weiter und so fort. Dass Menschen bei uns sicher sind, das ist der Himmel repräsentieren. Okay? Habt ihr das? Das kannst du übrigens überall. Deiner Familie, Arbeitsplatz, was gibt's noch? Gibt es noch weitere Sachen? Freundeskreis, für dich allein. Es gibt so einen Haufen Bereich, das ganze Leben, dort kannst du den Himmel repräsentieren. Durch die Art und Weise, wie Gott ist, das Ausleben. Liebe leben. Und dann, was Drittes, etwas tun im Leben. Etwas tun im Leben. Und was heißt das? Dort, wo du bist, dass du machst, was du kannst. Weißt, das Auto muss rollen. Dort, wo du bist, dass du machst, was du kannst. Es fängt mit dem Beruf an, mit dem Job. Ja? Es fängt mit dem an. Du musst nicht überlegen, was hätte Gott gern für mich, sondern was machst du gern? Probier es. In der Gemeinde. Wo braucht es mich? Wo kann ich was helfen? Wo kann ich mich einsetzen? Und dort bewegt sich dann was, weil das Auto rollt und dann kann es Gott steuern. Ich habe da drei W so gegen Schluss. Oder drei Begriff. Wissen, wollen, wachsen. Sag's noch einmal. Wissen, wollen, wachsen. Wissen, was heißt das? Dass ich weiß, dass Jesus mich gebrauchen will. Das ist bei nicht allen klar. Es gibt immer wieder Leute, die denken, ja Gott, mit mir will er nichts machen. Mich will er nicht brauchen. Ich bin unfähig in seinem Reich. Das stimmt nicht. Niemand ist das. Echt nicht. Die Bibel sagt das so. Wissen, Gott will mich brauchen. Wenn du es nicht weißt, kannst du auch nicht handeln richtig. Das Zweite, wollen. Du musst sagen, ich will auch. Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, habe ich schon ein paar Mal erzählt, sage ich wieder. Dort habe ich fast jeden Abend vor meinem Bett, als Student war ich da, bin ich gekniet, ehrlich, ich habe mich fast Bett gekniet, das mache ich in meinem Leben nicht oft so, aber dort habe ich einfach das Gefühl gehabt, es ist dran. Und habe zu Gott geredet und gesagt, Gott, ich will, dass du mich brauchst. Egal wie, ich brauche mich, egal wie, ich will, dass du mich brauchst. Ich muss auch wollen und ihm das sagen. Und Gott geht dann auf das Ei. Und dann wachsen. Das heißt, wenn das Auto rollt, dann kann uns Gott herführen an Orte, wo wir selber wahrscheinlich nie hergekommen wären. Er wird uns Geistesgaben geben. Übernatürliche Ausrüstung für die Aufgaben, die wir brauchen. Wir können sie anwenden. Das hat Folgen. Wir werden Führung von Gott erleben. Und dann beginnt das spannende Leben, wo man immer, wenn man die Bücher von so frommen Leuten lesen, denkt, so wäre ich auch gern. Es fängt mit diesen drei W-Sachen an. Wissen, wollen, wachsen. Und dann geht jeder seinen eigenen Weg. Wir wären vielleicht nicht alle Heidi Bakers wären und wie auch immer die alle heißen, aber wir wären dort hergekommen, wo Gott uns haben will. Und das Verrückte ist, wenn wir mit Gott auf 30 gehen, er sagt uns nie das Endziel. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Er sagt nur, steig ein. Wir gehen wohin? Es ist ein guter Ort. Und wenn du herstehst und sagst, ja, woher denn? Dann sagt Gott dir nicht, wo es genau hergeht. Ganz sicher nicht. Er sagt nur, lass mich nur machen. Kommt schon recht. Okay? Und das hält nicht wenige von uns ab. Weil wir würden gern wissen, was das Ziel ist. Und so läuft es bei Gott nicht. Und deswegen, wissen, wollen, wachsen. Jetzt bin ich ganz am Schluss. Noch die eine Frage, und was kann ich jetzt sofort machen? Jetzt hier und ausgehend von hier und jetzt, was kann ich sofort machen? 4 Sachen kann jeder fromme Mensch. Du kannst einladen. Das kann jeder. Die Leute sagen, Gott hat dich auch gerne dabei, in seiner Family. Das Zweite ist, du kannst beten. Beten heißt reden mit Gott. Und Gott hat versprochen, dass er Gebet erhört, wenn wir zu ihm kommen und es ihm sagen. Es ist schwierig, dass wir Gebeterhörung erleben, wenn wir nicht beten. Ja, stimmt? Sagen wir alle ja. Beten ist was echt Starkes, aber auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, wenn man betet, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist eine riesengroße Hürde da. Erstens mal denkt man, ja, was kann ich schon beten? Das Zweite ist vielleicht, ja, Gott, hör doch sowieso auf mich nicht. Und so weiter und so fort. Letztendlich führt alles dazu, dass du sagst, ich glaube, ich mache es gleich wohl nicht. Und das sollst du nicht zulassen in deinem Leben, sondern bet für dich allein und mit anderen zusammen. Das kann jeder von Anfang an. Absolut, es ist so, kannst du das Auto rollen lassen. Kann jeder. Das Dritte, Hilf. Hilf, wo man Hilf braucht. Hilf, wo man Hilf braucht. Hier in der Gemeinde zum Beispiel, frag doch, wo kann ich helfen? Was kann ich machen? Frag doch mal. Ich weiß, ich habe in meiner Gemeinde, wo ich begonnen habe, meine erste Freikirche, wo ich war, das war in Basel, da habe ich auch gefragt, was kann ich helfen? Dann habe ich immer gesagt, du Stühle aufstellen. Und ich war Theologiestudent. Ich bin davon ausgegangen, ja, vielleicht sagen sie mir, leiten Hauskreis oder sonst irgendwas. Und ich sage, du Stühle aufstellen und anschließend wieder abstellen, also auf- und abbauen. Habe ich es gemacht. Und ich habe es nicht gemacht mit so einem Mist, hey, also ein verkanntes Genie und so, jetzt muss ich Stühle aufstellen. So quasi. Sondern einfach, ja, das kann ich jetzt hier helfen und das mache ich. Und das war gut so. Dann habe ich einen Büchertisch irgendwann einmal angefangen und so, weil es das brauchte, ich habe das gemacht. Und so ist eins zum anderen gekommen. Deswegen, fang doch mal dort an und frag, was kann ich hier helfen? Da, so. Und dann mach das, was man das sagt. So geht's los. Und dann kommt eins zum anderen, wenn da nichts läuft. Das war das Dritte. Also einladen, beten, helfen und dann das Vierte, Liebe leben. Liebe leben. Das wäre der Himmel repräsentieren. Das kannst du überall. Sofort. Die Art, wie du redest über andere, die Art, wie du verhältst Menschen gegenüber, das kannst du sofort. Braucht es keinen dreiwöchigen Kurs dafür. Muss da auch nicht Gott sagen, für dich habe ich vorgesehen, dass du Liebe lebst. Habe ich nicht mit allen vor, aber mit dir habe ich es vor. Das gilt uns für uns alle. Können wir sofort. Wenn es um Berufung geht, dann geht es um das. Das habe ich in der Bibel gefunden. Und eine von den wichtigsten Sachen drin, das da lege ich nochmal meinen Finger drauf, ist, denk nicht vom Ziel her. Das ist der größte Betrug, da kommst du nicht voran. Denk nicht vom Ziel her, sondern von die drei Veda. Wissen, wollen und das letzte ist wachsen. Wissen, wollen, wachsen. Und dann kann ich sagen, garantiere ich dir, dass du vorwärts kommst. Und dass in deinem Leben aufwärts geht und dass du was bewegst, dort wo du bist. Das war mir wichtig, mit euch zu teilen. Ich hoffe, es hilft euch ein klein bisschen weiter in eurer Berufung, dort wo ihr unterwegs seid, allein oder auch als Gemeinde. Und jetzt würde ich ganz gern dazu übergehen, dass wir beten. Ich würde gern Folgendes am Anfang machen. Bevor wir da mit Worship beginnen, alles Mögliche oder so. Ich würde ganz gern, in der Bibel habe ich gelesen, dass die Waffen, mit denen wir kämpfen, nicht Menschenwaffen sind oder so Waffen, wie wir sie hier haben auf der Erde da. Sie sind anders und sie sind mächtig. Und einer von den grössten Gegnern, die wir haben, wo dort beschrieben wird, ist 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, ist unser Denken. Das zwischen den Ohren da. Das ist unser größter Gegner. Und der Paulus schreibt dort, dass die Waffen, die wir gekriegt haben, die sind mächtig und wir können mit diesen Waffen Gedanken gefangen nehmen. Wir können Gedankengebäude zerstören und wir können Gedanken unter der Gehorsam von Christus führen. Das ist was Starkes, da kommt schon, da kannst du an der Wand sehen. Das ist eine Waffe, die wir gekriegt haben. Wir können über Gedanken herrschen. Wir können Autoritäten über sie. Und da würde ich jetzt ganz gerne anfangen. Wenn du durch das, was ich jetzt gerade eben erzählt habe, wenn du auf die eine oder andere Art, sagen wir mal, berührt worden bist oder überführt worden bist oder angesprochen worden bist, dass du merkst, ich da denke völlig quer. Da bin ich völlig anders geprägt. Beziehungsweise mir kommt so viel in Quere. Mir kommt zum Beispiel Angst in Quere. Wie dem einen Mann, wo nur ein Zentner anvertraut worden ist, der Schiss gehabt, dass es verbockt und deswegen nichts gemacht hat. Mich berät so oft Angst. Ja, wenn das zum Beispiel was ist, und merkst, mir hält im Kopf was zurück, dass ich in das Inne gehen kann. Oder vielleicht folgender Gedanke, das könnte bei 2, 3 hier der Fall sein, dass du denkst, du bist ein verkanntes Genie. Ja, alle wären gefragt für das oder jenes, aber ich nie. Weißt du das? Das ist eine geistliche Gefangenschaft. Das legt dich fest, dass du nichts anderes machst, sondern als Opfer da bist. Du führst ein Opferleben und bist im Selbstmitleid dann drin. Und es bringt dich noch dazu, in eine ungesunde Opposition denen gegenüber, die da irgendwelche Leute einladen für irgendwelche Sachen. Das macht dich negativ. Das ist keine Art im Reich Gottes. Habe ich nie gefunden in der Bibel. aber das geht in unserem Kopf ab. Klar? Macht Sinn, oder? Und hat Folgen für unsere Art und Weise, wie wir uns verhalten. Ich würde zuerst mal gerne in die Richtung über Leute beten. Weil ich denke, es hat einige da, die das beschäftigt. Und wie gesagt, Miriam hat mir die vorher nicht gegeben, die Namen. Ich habe da keine Liste. Ja, das ist jetzt auch gar nicht besprochen, das ist mir jetzt einfach gekommen. Weil manchmal hält uns so Zeugs ab, dass wir überhaupt was machen. Und das ist nicht einfach unser Denken, da sind Mächte hinter. Weil die wollen dich abhalten, dass du was bewegst. Klar? Und wenn du merkst, dass das was ist in deinem Leben, wo dich letztendlich gefangen nimmt, dann würde ich gerne für dich beten, für das.